Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Hallo Luzi.
Hallo Jenny.
Wie war dein Morgen?
Kurz nachdenken, als ich dann um 6:30 von Lina geweckt wurde und wir was Leckeres gefrühstückt haben, und zwar ein Brot mit Kümmel, wo ich total drauf stehe in letzter Zeit. Ja, eigentlich recht entspannt heute.
Sehr schön.
Und deiner?
Ich hatte einen Hautarzttermin, also nicht so entspannt, aber alles gut.
Jetzt bist du hier und wir sprechen ein bisschen. Mhm. Über was sprechen wir denn?
Ich wollte dich fragen, und zwar weiß ich ja, dass zu dir einige Eltern kommen, die sich Sorgen machen, dass ihr Kind zu wenig essen würde und so ein bisschen Picky Eaters sind. Die sind ja relativ häufig, und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie du damit umgehst und ob das wirklich so schlechte Esser sind, die da zu dir kommen.
Das, was mir am Anfang am wichtigsten ist, wie die Eltern über die Kinder sprechen. Also wenn direkt schon das Kind als schlechter Esser oder schlechte Esserin betitelt wird, dann ist ja schon so viel Gefühl und auch Druck in diesen Äußerungen, dass das erstmal besprochen werden muss. Besprechen tue ich erstmal mit den Eltern, was habt ihr eigentlich selber für Vorstellungen und Erwartungen und Glaubenssätze, wie auch das Gewicht eures Kindes sein soll und mit welchen Glaubenssätzen seid ihr selber aufgewachsen und welche habt ihr auch immer noch. Dass das den Eltern auch erstmal bewusst wird. Und auch beim Thema elterlicher Stress gibt es eine super spannende Studie aus dem Jahr 2021. Die hat genau das eben untersucht und kommt auch zu den Ergebnissen, dass wenn man den Stress bei den Eltern beziehungsweise hier auch bei explizit der Mutter reduziert bei diesen ganzen Fütterungsmahlzeiten, dann wirkt sich das immens positiv aus. Und daher beleuchte ich halt auch diese Situation gerne und lasst mir mal beschreiben, wie sieht denn eigentlich so ihr Alltag aus? Wann gibt es Essen? Wie fühlen Sie sich dabei? Sind Sie gestresst? Gehen Sie direkt davon aus, dass Ihr Kind jetzt nichts essen wird? Essen Sie selber etwas? Essen Sie das Gleiche? Also all diese Dinge versuche ich eben zu hinterfragen und da kleine Verhaltensänderungen erstmal auch nur in den Köpfen der Eltern herbeizuführen, was sich dann eben ganz, ganz schnell auf das Kind überträgt. Eine Studie aus 23 hat auch gezeigt, dass das wählerische Essen meistens wirklich ein ganz typisches Verhalten bei Kindern ist, das so ein bisschen zu der Entwicklung gehört. Aber auch hier muss man schon aufpassen. Es gibt in seltenen Fällen dann eine Essstörung, die sich daraus entwickeln kann. Die nennt sich ARFID. Verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und die kann schon nochmal durch dieses Picky-Eating-Syndrom, was überhaupt gar nicht therapiert wird, mit eben ne, Verhaltensstrukturen ändern, Lebensmittelauswahl, Stress in der Familie beleuchten, ne, Essenssituationen beleuchten, also all das, was dazugehört. Wenn man das überhaupt gar nicht anspricht und dieses Picky-Eater-Syndrom quasi so weiterläuft, kann das eben in seltenen Fällen dann auch dazu führen. Also da sollten vor allem die betreuenden ÄrztInnen bzw. Fachleute anderer Fachrichtungen da wirklich ein Auge drauf haben. Eine andere Übersichtsarbeit vom Jahr 21 zeigt auch nochmal, dass die intrinsischen Merkmale für ein Picky-Eating-Syndrom zum Beispiel sowas sein können wie erhöhte Sensibilität beim Kind, was das Thema Geruch und Geschmack angeht. Heißt, das Kind nimmt es vielleicht komplett anders wahr als wir und spürt es einfach intensiver. Aber zum Beispiel auch so etwas wie das extrinsische Merkmal ist die Esserziehung. Also wie autoritär ist es vielleicht? Gibt es Belohnungen für das Essen? Wie extrem ist der Druck auf das Kind zu essen? Also das alles mal wieder zu beleuchten und zu hinterfragen.
macht auch extremst Sinn, vor allem je früher, desto besser.
Eine Riesensorge ist ja auch, dass die Kinder nicht genügend Nährstoffe bekommen würden. Das kenne ich noch aus eigener Beratung. Wie ist deine Erfahrung, was das angeht?
Ja, das kommt super häufig und das ist auch meistens eben mit ein Grund, warum sie überhaupt zur Ernährungsberatung kommen. Und die meisten Kinder sind, wenn man sich die Ernährung über 2 Wochen anguckt und die Eltern mir mal ganz genau aufschreiben, was wird denn gegessen und getrunken, aber vor allem bei den kleinen Kindern wirklich am liebsten über 2 Wochen und dann suche ich mir ein paar Tage raus, dass ich so einen bunten Misch habe und gebe die in die oder mache eine Nährwertfeinanalyse damit und zeige somit den Eltern jeden einzelnen Nährstoff, wie wird er aufgenommen und was ist eigentlich der Bedarf oder die Empfehlung. Und die meisten Kinder holen sich in den 2 Wochen immer, was sie brauchen. Das heißt, natürlich ist mal ein Tag dabei, wo sie super wenig essen, aber am nächsten Tag essen sie dann wieder mehr. Oder sie essen vielleicht auch logischerweise ganz oft viel mehr Obst als Gemüse. Sehe ich mittlerweile auch nicht mehr als so dramatisch an. Klar steckt da Zucker drin, aber es kommt auch wirklich hier wieder auf die Kombination an. Und Kinder mögen nun mal meistens das Süße mehr als das Gemüse. Das Gemüse kann man trotzdem natürlich nochmal hier und da versuchen in anderer Kombination, in anderer Zubereitungsweise. Da sprechen wir natürlich auch drüber. Aber alles in allem sind die meisten Kinder gut versorgt. Und auch wenn ich hier und da mal ein paar Nährstoffe aufzeige, die vielleicht nicht so gut erreicht sind, dann arbeiten wir genau an dem Ziel und das klappt dann auch eigentlich meistens gut. Wie ist da deine Erfahrung?
Ich mache ja sehr viel weniger Beratung dazu, aber die Fälle, die mir vorgekommen sind, waren sehr eindeutig. Ich hatte ein Kind, bei mir waren die meisten Eltern bisher immer sehr gesundheitsbewusst, die zu mir kamen und haben sich dann riesige Sorgen gemacht. Ein Kind, da hatten mir die Eltern im Vorhinein schon erzählt, dass das Kind immer Butter löffeln möchte. Und die Eltern haben da natürlich total dazwischen gegriffen und haben sich gedacht, Butter in großen Mengen ist doch ungesund. Dann haben wir eine Nährstofffeinanalyse gemacht und dann kam raus, dass das Kind tippitoppi versorgt ist, außer an Fetten. Das Kind hatte zu wenig Fette gegessen und deshalb hat es die Butter immer löffeln wollen.
Ja, super.
Super spannend. Und die andere Analyse, an die ich mich erinnere, weil ich sie auch so lustig fand, das war ein Kind, das hat sich Salz überall drüber geschüttet. Über die Marmelade. So essen wollen. Also das Kind hat Salz geliebt und die Eltern wieder, okay, zu viel Salz ist ungesund, also nicht so viel. Dann hatte ich das Ganze analysiert und dann war das Kind auch wirklich tipptopp versorgt mit allen Nährstoffen außer mit Jod.
Ja, krass.
Und da hatten wir das Jodsalz und das Kind hat einfach gemerkt, hey, das Salz tut mir gut oder die Butter tut mir gut. Da war meine Erfahrung, dass Kinder sich holen, was sie brauchen. Und da bin ich auch von überzeugt, dass wenn man sie machen lässt, dass sie ganz genau merken und spüren, was ihnen gut tut. Und dann darf man die auch machen lassen.
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall. Und sehr, sehr häufig sind die Eltern einfach auch wieder durch so viele Studienergebnisse, durch so viele Ernährungstrends, aber generell natürlich, dass Ernährung in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, teilweise ja so verunsichert oder denken, Kinder müssten sich jetzt genau so ernähren, wie wir Erwachsene das tun, im besten Fall. Das ist einfach unrealistisch. Ich habe ganz viele, vor allem Mütter in der Beratung, die sich einfach sehr, sehr große Sorgen machen und deswegen kommen sie ja auch zu mir, dass das Kind nicht gut ernährt wäre. Das heißt, diese Mütter stehen teilweise den ganzen Tag in der Küche und bereiten entweder nur für dieses eine Kind oder aber auch noch für 2 andere Kinder, die im Haushalt sind und dann natürlich noch den Mann und sie selbst, 5 verschiedene Gerichte zu, weil sie sagen, ja, aber das eine Kind isst das nicht und das andere mag das nicht und mein Mann möchte gern das. Und da fange ich erstmal an. Da setze ich an und frage, wie geht's dir damit eigentlich?
Ja, und wie kommt es überhaupt dazu? Also, dass man Stück für Stück ja immer mehr Gerichte zubereiten muss, dass man das überhaupt in Kauf nimmt und vor allem bei Kindern frage ich mich, ob es nicht sinnvoll ist, dann zu sagen, okay, dann lass das, was du nicht magst, auf den Teller über und gut ist. Oder ob man wirklich eine getrennte Mahlzeit machen muss dafür.
Auch gute Frage. Meistens hat das Ganze ja schon den Ursprung in der Beikosteinführung, eigentlich auch schon den Ursprung in der Schwangerschaft durch die Ernährung der Mutter, eigentlich auch sogar schon vor der Schwangerschaft. Aber wir fangen jetzt mal bei der Beikost an. Da haben viele Eltern ja schon den Druck von außen durch KinderärztInnen, durch Freunde, durch irgendwelche Babygruppen, wo man ist, wo man ständig gefragt wird. Und habt ihr schon mit Beikost angefangen? Und was habt ihr denn alles schon gegeben? Und manche Babys sind einfach später für die Beikost bereit als andere. Und man muss nicht zwingend immer direkt mit dem vollen Programm anfangen. Und man muss auch nicht zwingend mit diesem Brei-Fahrplan, den es in Deutschland gibt, den es übrigens nur in Deutschland gibt,
und
viele andere Länder haben sowas überhaupt gar nicht,
ja,
muss man eben nicht damit anfangen und denken, das wäre jetzt das Nonplusultra, so wird mein Kind nur gut ernährt und genau das an Portionsmengen muss es auch schaffen. Dieser Brei-Fahrplan geht übrigens auf eine Dame zurück, die in der Nazi-Zeit auch verschiedenste Bücher wie zum Beispiel Die deutsche Mutter und ihr Kind geschrieben hat. Also eine nicht besonders heutzutage bedürfnisorientierte, empathische Frau, die auf ganz individuelle Wünsche und Babys eingeht, sondern sie schert einfach alle Babys über einen Kamm und hat auch übrigens gesagt, dass jede Zufuhr von Breien die Milchportion ersetzen würde. Das heißt, viele Mütter denken auch heutzutage noch, wenn mein Kind den Mittagsbrei isst, darf ich es danach nicht mehr stillen.
Wow.
Zum Glück kommt da langsam ein Umdenken und viele Eltern machen es halt wirklich so, dass sie das Baby entscheiden lassen, wann ist mein Baby bereit für Essen, wann zeigt es so viel Neugier. Ich habe nicht ständig alles im Hinterkopf, was ich falsch oder richtig mache laut der Gesellschaft und verlasse mich einfach ein bisschen mehr wieder auf mein Bauchgefühl. Aber viele haben das eben auch noch nicht. Und die sind dann bei mir, weil sie sich teilweise auch so gestresst haben selber, dass sie, ich schilder jetzt vielleicht mal eine Situation, dass sie den Löffel dem Baby eigentlich schon fast reingejagt haben bei der Beikostzufuhr.
Ja.
Das heißt, das Baby hatte eigentlich schon Zeichen gemacht, dass es satt ist oder dass es vielleicht auch gar nicht möchte. Und die Mutter oder der Vater oder wer auch immer das Baby füttert, hat das nicht wahrgenommen oder ist sogar über die Grenze hinweggegangen. Manche Babys haben auch schon viel früher, nach der Geburt direkt, irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie eine Sonde oder beatmet werden, dass sie eben eine Missempfindung im Mundbereich oder auch im Halsbereich wahrgenommen haben und dementsprechend deswegen einfach nicht gerne einen Löffel im Mund haben. Das wären so einige Dinge. Aber dann geht's ja auch weiter Richtung Kleinkindernährung, dass viele Eltern zum Beispiel gar nicht möchten, dass das Kind mit den Fingern isst. Weil die Wohnung dann zu dreckig wird oder weil das Kind dann zu dreckig wird. Ich kann das natürlich super verstehen, man hat schon so viel im Alltag und muss ständig überall hinterher putzen. Aber vor allem beim Thema Essen ist es so wichtig, dass die Kinder mit all ihren Sinnen essen. Essen muss Spaß machen.
Und es ist ja einfach eine sensorische Erfahrung, die so wichtig ist in den Jahren.
Ja, und ich fand es bei meiner Tochter auch immer so süß, wenn sie wirklich alles komplett auseinandergenommen hat mit ihren kleinen Fingerchen. Und auch, ob das Kind das jetzt isst, also wirklich zum Mund führt und runterschluckt, wäre mir erstmal völlig egal. Da fange ich dann auch wirklich mit den Familien wieder von null an, dass ich sage, so, sie haben den Eindruck, ihr Kind isst viel zu wenig Lebensmittel. Was können wir jetzt machen? Was bieten sie ihm denn überhaupt an? Und zeigt es denn den Mut und nimmt das Lebensmittel vielleicht auch mal nur in die Hand? Dann kommen die Eltern immer und sagen, ja, aber ja, mein Kind spielt mit dem Brokkoli. Ich nehme jetzt einfach mal Brokkoli als Beispiel. Es riecht auch dran, es beißt auch einmal kurz ab, aber dann isst es es nicht mehr.
Aber es hat probiert.
Dann sage ich immer, wow, das ist doch schon echt mutig.
Ja, weil es gibt natürlich auch die Kinder, die nehmen es noch nicht mal mehr in die Hand. Da muss man dann noch einen Step weiter hinten anfangen. Aber erstmal wieder dieses sensorische Kennenlernen mit allen Sinnen, auch gerne natürlich von Anfang an mit dabei sein, mit einkaufen gehen, mit gucken lassen, riechen lassen, mitmachen beim vielleicht die Suppe umrühren oder das Rührei ein bisschen hin und her bewegen, dass das Kind den Eindruck hat, cool, ich darf hier mithelfen.
Mhm.
Und somit verlernt es auch, Angst oder Sorge vor dem Lebensmittel zu haben.
Es ist ja auch schon ein Riesenschritt, das Lebensmittel überhaupt auf den Teller zu akzeptieren. Also, dass man sagt, ich tue den Brokkoli jetzt mit auf meinen Teller, ich muss den zwar nicht essen, aber ich akzeptiere, dass ich wie alle anderen Brokkoli auf dem Teller habe. Das als Schritt zu sehen in die richtige Richtung und nicht direkt zu erwarten, dass mein Kind jetzt ein Brokkoli-Liebhaber wird.
Genau, richtig. Und auch da kann man den Familien wieder Mut machen und sagen, so, wir gucken uns jetzt mal die gesamte Familie an und die gesamten Lieblingsspeisen von jedem oder jeder. Jeder darf mal auf einen Zettel 3 Speisen oder 4 Speisen aufschreiben und an jedem anderen Wochentag ist jemand aus der Familie dran. Da gibt es dann diese Speise und alle anderen können, aber müssen nicht mitessen.
Ja.
Das heißt, es gibt immer eine alte Speise für vor allem das Kind mit einer, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Essproblematik. Das heißt, das Kind hat etwas Altbekanntes und etwas Neues auf dem Teller. Es ist ganz wichtig, dass man klar kommuniziert, du musst das nicht probieren. Du kannst das auch ohne irgendwelche Worte von mir, von irgendjemandem am Tisch, einfach von deinem Teller in die Magnichtschüssel tun und es wird nicht kommentiert. Das ist das Wichtige. Generell sollte am Tisch einfach nicht über das Essen geredet werden, also sowas wie, wie viel hast du gegessen, jetzt hast du aber schon wieder zu wenig gegessen, jetzt probier doch endlich mal, Mama ist schon ganz wütend, Papa ist schon traurig, es nervt. Also generell über diese Gefühle am Tisch versuchen, gar nicht zu sprechen.
Sonst wird Essen einfach Stress.
Und das Kind merkt es ja schon viel, viel früher. Wenn die Mutter schon an den Tisch kommt und innerlich denkt, oh Gott, hoffentlich isst er heute endlich etwas. Oder ich habe mir jetzt so viel Mühe für diese tollen Zucchini-Puffer gegeben, die muss mein Kind doch jetzt endlich essen. Und dann vielleicht einfach gar nicht ihr eigenes Essen genießt oder mit anderen Leuten am Tisch redet und das Kind vielleicht auch mal so ein bisschen machen lässt, sondern sich total auf das Kind zu fokussieren und zu schauen, was es jetzt isst. Und sobald das Kind irgendwie was zur Seite schiebt, schon zu denken, oh nein, jetzt isst es wieder nicht. Und auch viel zu früh einzugreifen. Manche Kinder brauchen einfach wirklich länger und schieben das Essen erstmal 5 Minuten hin und her. Und dann fangen sie irgendwann an zu probieren.
Was ja auch okay ist, weil wir wissen ja mittlerweile wissenschaftlich, dass wir schon bei der Zubereitung einer Nahrung anfangen, Verdauungssäfte ready zu machen und der Speichel wird angeregt und das Kind ist nicht in der Zubereitung dabei. Heißt, vielleicht hat die Mutter den ganzen Körper schon vorbereitet gehabt auf, ich esse jetzt und das Kind braucht einfach noch seine Zeit dafür.
Das ist ein super wichtiger Punkt, weil das frage ich auch dann immer in der Beratung. Wie läuft denn überhaupt die Essenssituation ab? Spielt das Kind, bis das Essen auf dem Tisch steht und wird vielleicht auch aus einer total anderen Welt, wo es sich gerade befand und im Spiel rausgerissen und an den Tisch manövriert und dann wird gesagt, so.
Und jetzt essen.
Genau.
Wer will das schon?
Ja. Und da sage ich dann genau das, was du eben gesagt hast. Versuchen Sie, das Kind mit einzubeziehen von Anfang an und vielleicht auch über das Essen zu reden und selber zu sagen, oh, ich habe total Lust jetzt auf meinen Apfelkuchen, den ich gerade gebacken habe. Oder meine Nudeln mit Pesto und magst du mir noch mal kurz helfen und magst du vielleicht den Tisch mitdecken und dann können wir mal zusammen schauen, wie uns das schmeckt.
Mhm.
Sowas.
Und ich habe das Gefühl, dass viele nicht verstehen, die allgemeinen Empfehlungen, die sind ja schon eher auf den Otto-Normalverbraucher bezogen und bei einem Otto-Normalverbraucher, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich denke da immer an einen 55-jährigen Mann, der Bluthochdruck hat und vielleicht so ein bisschen Prädiabetes. Und so erkläre ich das meinen Eltern auch.
die da sitzen, dass ihr Kind mit 4 Jahren kein 55-jähriger Blutdruckpatient ist, sondern ein 4-jähriges Kind. Und dass die Ernährungsempfehlungen, die wir kennen, die ja vor allem sehr aufs Abnehmen auch bezogen sind in der heutigen Gesellschaft, weil wir nun mal viel Übergewicht haben, dass man die einfach nicht jedem überstülpen kann, sondern dass wir da individuell schauen müssen.
Ja. Und trotzdem ist es natürlich noch wichtig zu sagen, dass das jetzt vorrangig die Eltern sind, die sich ein bisschen zu viel Gedanken machen. Es gibt natürlich auch viele Familien, wo Frittiertes, sehr stark Verarbeitetes einfach alltäglich sind. Und da ist natürlich für ein Kind schwieriger auszuwählen, was brauche ich jetzt wirklich.
Ja, das stimmt.
Ne, also da muss man schon individuell gucken. Aber meistens jedenfalls die kleinen PatientInnen, die bei uns sind, haben einfach sehr, sehr, sehr besorgte Eltern aus den unterschiedlichsten Gründen. Und da einfach mal so ein bisschen nachzuforschen, woher kommt eigentlich diese Sorge und was sind eure Glaubenssätze? Wie können wir die ein bisschen aufbrechen und einfach den Druck rausnehmen und das Essen wieder entspannter ablaufen lassen, weil Essen so, so viel mehr ist als nur Nahrungszufuhr und einfach von Beginn an etwas komplett Normales sein sollte und nicht den Hyperfokus haben darf.
Ja, cool. Ich danke dir für das Interview.
Sehr gerne.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche.
Tschüss. Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.